Wir haben heute Palmsonntag. Das ist in der Hinführung zu dieser Predigt gewürdigt worden, betont worden, vor unseren Augen anschaulich dargestellt worden. Und ich habe gleichzeitig eine Predigtreihe und bin jetzt bei der dritten Bitte des Vaterunsers. Und da habe ich überlegt, irgendwie eine Brücke zu schlagen. Wir lesen in dem Text vom Einzug Jesu in Jerusalem, dass der Herr Jesus seine Jünger bittet, einen Esel und eine Eselsfüllen zu holen und sollte loszubinden einfach irgendwo und sollte jemand fragen, warum macht ihr das? Da steht bei Luther ein wunderschöner Satz. Dann sollt ihr sagen, der Herr bedarf seiner. Und ich habe darüber nachgedacht, warum Jesus auf einem Esel reitet. Und dann habe ich auch eine Brücke zur Predigt heute, nämlich dein Wille geschehe. Der Herr hat einen Esel ausgesucht, der kann nämlich nur Ja sagen. Und wenn es darum geht, dein Wille geschehe, dann, dann würde ich sagen, dann sucht eben der Herr Jesus Männer und Frauen, von denen er sagen kann, ich bedarf euer. Und wir sollen dann Ja sagen. Aber nun zum Text des Vaterunsers. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und da muss ich schon die erste Pause machen. Ich habe inzwischen eine ganze Reihe Zettel, wo fleißige Leser oder vielleicht haben manche auch nur über Internet, ich weiß es nicht, nachgeschaut haben, wie häufig denn in den drei ersten Evangelien der Begriff Himmelreich oder Reich Gottes vorkommt. Und ich freue mich, dass überhaupt einige so einen Ball aufgefangen haben. Da hinten steht eine Kiste voller Bücher und ihr könnt da selbst suchen, was eventuell von euch nochmal gerne gelesen wird. Also sagen wir mal im Urtext und auch bei Luther kommt das 77 Mal vor, aber da zwei mir einen Zettel mit gleichen Zahlen genannt haben, gehe ich davon aus, dass die eine andere Übersetzung haben und in den modernen Übersetzungen werden ja manchmal biblische Begriffe umschrieben, weil diese zwei genau dieselbe Zahl haben, haben die also vermutlich auch da fleißig nachgelesen. Heute, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe, bedeutet das nicht mein, sondern dein Wille geschehe? Ich füge mich also in das Unvermeidliche. Ich bin einverstanden mit dem, was geschieht, weil ich ja doch nichts ändern kann. Ich akzeptiere das Unveränderbare. Warum fallen uns, wenn wir an den Willen Gottes denken, dem wir uns, wie wir auch sagen, zu beugen haben? Warum fallen uns da zuallererst immer nur die Schicksalsschläge ein? Als trete der Wille Gottes immer nur dann in unser Leben, wenn wir Leid erfahren. Manchmal steht das über einer Todesanzeige, auch so im Sinne von Hiob, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, ich kann ja doch nichts machen. Dein Wille geschehe, das lassen wir stehen. Das ist eine Bitte, die Jesus uns aufgetragen hat. Wenn wir uns umschauen in der Gegenwart, dann müsste man eigentlich sagen, mein Wille geschehe. Heute steht der freie Wille hoch im Kurs. Es ist einer der wichtigsten Argumente, wenn wir etwas zu entscheiden haben, dann sagen wir, das will ich aber. Oder aber, das will ich auch nicht. Und man ist dann auch ein bisschen empört, wenn es nicht so kommt, wie man es gerne hätte und gerne wollte. Denn vielleicht steht mein Wille dem Willen eines anderen gegenüber. Der Wille des Menschen ist sein Himmelreich und man ist narzisstisch gekränkt, wenn er sich eben nicht erfüllt. Wir selbst wären gerne, heute sagt man autonom, allmächtig. Und wir wollen eben alles und möglichst schnell und sofort. Wenn man alleine zu entscheiden hat, alleine lebt, gut, dann muss man eine Willensentscheidung treffen und dann auch dafür Verantwortung übernehmen, auch für die Folgen Verantwortung übernehmen. Wenn schon zwei Leute in einer Ehe oder in einer Familie gemeinsam über das nachdenken, was man denn so will, dann ist schon eine Absprache, eine Verständigung nötig. Und ich erinnere mich an eine Familienszene, wo meine Frau und ich so überlegten, was machen wir. Da sagte unsere fünfjährige Tochter, ich will auch mal ein Bestimmer sein, ja? Und da habe ich einen großen pädagogischen Fehler begangen. Ich hätte ihr ja damals sagen müssen, Mädchen, du müsstest eine Bestimmerin sein. Und da habe ich vermutlich irgendeine falsche Grundlage jetzt in ihrem Leben gelegt. Aber sie wollte eben auch ein Bestimmer sein. Und wenn eine Gemeinde zusammenkommt oder eine Gruppe, ein Verein, dann will jeder das Beste. Aber manchmal hat man ja einen langen, langen Beratungsweg. Und letztlich will auch jeder, und ich glaube das auch jedem aus seiner Sicht, mithelfen, dass der Wille Gottes zum Tragen kommt in unserer Gemeinschaft. Ich denke da an ein Gespräch von zwei Leuten, die sagten, mir geht es wirklich, dass der Wille Gottes bei uns erfüllt wird. Da sagte der andere, ja, das ist richtig, wir haben alle einen Willen, du hast deinen, ich habe seinen. Und das ist dann das Problem im Zusammenleben, weil es immer doch auch einige gibt, die kämpfen nicht nur für ihre eigene Überzeugung, sondern auch für den Herrn. Also, das war ja schon bei den Jüngern so, wer ist unter uns der Größte, wer setzt sich durch? Ältere unter uns werden sich daran erinnern, dass es in unserem Bund einmal einen begnadeten Evangelisten gab, der immer dasselbe Thema hatte, das dicke Ich. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst.
Ich weiß es noch.
Ja, das glaube ich. Und er war als Evangelist in vielen Gemeinden und hat immer darüber gesprochen, dass unser dickes Ich gekreuzigt werden muss. Nach meiner Überzeugung ist es nicht Gottes Wille, dass mein eigener Wille gebrochen wird. Mein Eigenwille gehört ans Kreuz. Es gibt viel zu viele Christen, und früher war es ja auch noch in der Pädagogik so, dass man schon sagte, der Wille eines Kindes sollte gebrochen werden. Und manche leiden ihr ganzes Leben danach. Nein, Gott sucht Leute, die einen starken Willen haben, aber die ihren Eigenwillen ans Kreuz bringen. Das ist ein Unterschied. Denn Gott möchte ja gerne, dass wir nicht nur beten, dein Wille geschehe, denn wer um etwas bittet, der sollte sich auch für das einsetzen, worum er bittet. Bitten verführt und Gebete verführen nie zu Passivität. Ich denke an eine Seelsorgetagung, da haben wir auch über stille Zeit gesprochen und dass es möglich sein sollte, den Tag mit Gott zu beginnen, da betete hinterher jemand, ach Herr, gib, dass ich in Zukunft stille Zeit mache. Ich bin zu ihm hingegangen, habe gesagt, eine frohe Nachricht für dich, dieses Gebet kannst du selbst erhören, Wecker kaufen, aufstehen. Wenn jemand beten würde, Herr, ich möchte in der Stille mein Leben als Gefäß hinhalten, dass ich deinen Willen erfahre durch dein Wort, das ist in Ordnung. Aber beten, ob man stille Zeit macht, das kann man selbst erfüllen. Und so ist das bei vielen Gebeten. Wir beten oft um das, was wir selber tun können. Und das, was eigentlich nur Gott tun kann, das versuchen wir selbst mit aller Energie. Also unser Eigenwille gehört ans Kreuz. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, dein Wille geschehe ist nicht ein Ausdruck des Verzichts, sondern der Entschlossenheit. Diese Bitte ist aktiv, nicht passiv. Gott möchte eigentlich ich-starke Menschen, die bei der Frage, was sie wollen, zugleich nach Gottes Willen fragen und diesen Willen Gottes in den Blick bekommen. Und zwar aus folgendem Grund. Und hier ist es gedanklich ein schwieriges Thema. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wie der Wille Gottes in diesem Augenblick genau im Himmel geschieht, weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass was Gott gewollt hat, als er die Welt geschaffen hat. Davon erzählt die Schöpfungsgeschichte, davon erzählt die Geschichte von den Menschen im Paradies. Es gab früher einen Schlager, der hieß, es könnte doch alles so schön sein, wären alle so wie du und ich. Der Herrgott hat für uns ein Paradies erdacht, doch die Menschen haben daraus die böse Welt gemacht. Es könnte alles so schön sein, wären alle so wie du und ich. Also das wissen wir und das verbinden wir mit dem Wort Paradies. Gott möchte eine heile Welt, Gott möchte eine Welt, wo keine Bomben fliegen, wo es keine Selbstmordattentate gibt. Gott möchte eine Welt, wo wir in Frieden und in Freude miteinander leben, wo Leben die Fülle sein soll, Freude an der Schöpfung sein soll, wo man keine Partei der Grünen braucht, weil das alles grün ist. Das möchte Gott. Und das verheißt Gott auch wieder für die Zukunft. Aber dazwischen muss er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Gott verheißt für die Zukunft, dass wir auf ein unzerstörbares, ewiges Leben zugehen, wo es keine Krankheit, keine unbeantworteten Fragen, warum das denn alles so ist, wie es ist, auch keinen Tod mehr geben wird. Und wir leben nun dazwischen. Und nun lehrt Jesus uns zu beten, dein Wille geschehe, nicht erst in der Zukunft, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde hat, sondern dein Wille geschehe schon heute. Und was ist der Wille Gottes? Es gibt viele Bibelstellen, aber ich frage mich nochmal, dass ihr die auch alle nachlest, wo man in der Konkordanz feststellen kann, unter dem Stichwort wollen, was Gott will. Die Grundaussage als Überschrift über alle diese Bibelstellen, die finden wir bei Paulus, nämlich Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gott will, dass alle an Jesus glauben und durch ihn ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Und wenn wir beten, dein Wille geschehe, da möchte Gott Männer und Frauen hier auf der Erde haben, die jetzt schon zeichenhaft mitbeten, nicht nur beten, sondern mitwirken, dass dieser Wille auch schon heute sichtbar wird. Gott will, dass allen geholfen werde. Dein Wille geschehe bedeutet Mitarbeit an Verwirklichung des Willens Gottes. Indem Jesus darum bittet und uns auffordert, zu bitten, dass Gottes Wille geschieht, gibt er uns Teil an Gottes Weltregiment. Also dieser Fatalismus, wir müssen uns halt in Gottes Willen fügen und hinnehmen, was alles kommt, der ist nicht mit dieser Bitte verbunden. Dein Wille geschehe und wir, Herr, stehen bereit, mitzuhelfen, dass er sich durchsetzt. So sollt ihr sprechen, sagt Jesus. Und damit wird uns Macht verliehen, damit bekommen wir Teil an Gottes Macht, damit ermächtigt uns Gott. Wir werden zu Gottes Stellvertreter und Stellvertreterinnen und nicht nur dadurch, dass wir Gottes Schöpfung beherrschen, das hat er ja noch nach dem Sündenfall den Menschen aufgetragen, dass wir bebauen und bewahren, nicht nur dadurch, dass wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Gottes werden, durch unser Tun, selbst schon durch das Gebet. Setzen wir, und wir müssen darüber keine Buchführung führen, ob sich das erfüllt, Zeichen in dieser Welt. Und dass unsere Taten unseren Gebeten entsprechen sollten, das versteht sich eigentlich von selber. Also wer so betet, dein Wille geschehe wie im Himmel, auch auf Erden, der stiehlt sich nicht aus der Verantwortung heraus. Die Bitte nimmt ihn in Pflicht. Wir werden damit zu Gottes Verbündeten hier auf Erden. Das ist ein enorm hoher Status. Der Wille des Vaters im Himmel wird seinen Kindern auf Erden zu einem Herzensanliegen, zu einer Lebensmotivation. In dieser gefallenen Schöpfung, wo durch den Eigenwillen des Menschen eben alles auf den Kopf gestellt wurde, da sind Christen, dazu berufen, deutlich, zeichenhaft deutlich zu machen, so ist es im Reich Gottes. Das hat Jesus ja auch getan. Gott hat dadurch einen Fuß hier auf die Erde gesetzt. Er hat diese Erde nicht abgeschrieben. Er hat die Resignation und die Herzensträgheit, die sich einfach damit abfinden will, dass Menschen und Verhältnisse halt so bleiben müssen, wie sie sind. Dieser Resignation hat er Jesus entgegengesetzt. Durch Jesus ist schon der Himmel ein Stück auf Erden. Gott wusste aber auch, dass durch, und das ist das gedankliche Problem, das ich immer nur sowohl als auch für mich selbst beantwortet habe, Gott wusste auch, dass die Entscheidungsfreiheit des Menschen das Risiko der Fehlentscheidung mit einschließt. Aber Menschen zu wollen, die zur Fehlentscheidung unfähig wären, das hätte bedeutet, dass Gott Marionetten schaffen muss. Und damit hätten wir nicht der Ebenbildlichkeit Gottes entsprochen. Also Gott will etwas. Im Himmel ist das schon in Reinkultur vorhanden. In der Zukunft wartet das auf uns. Und in der Gegenwart arbeiten wir daran. Und Gott will auch vieles nicht. Und trotzdem geschieht's. Gott will ein Ziel erreichen mit seiner Welt. Er will, dass allen geholfen werde. Darum kam Jesus auf die Erde. Deshalb machte er Aussätzige rein. Er beschreibt seine Sendung. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Deshalb machte er Blinde sehend. Lahme richtete er auf. Am Grab des Lazarus, am vermeintlichen Totenbett im Haus des Jairus, da entreißt er dem Tod seine Beute. Das ist Gottes Wille. Und das geschieht nicht flächendeckend, weil der Eigenwille des Menschen das auch gar nicht zulässt. Aber das geschieht und geschah zeichenhaft. Und deshalb müssen wir in der Schule Jesu lernen, und ich nenne das mit einem Buchtitel von Bonhoeffer, nämlich Widerstand und Ergebung. Also Ergebung jetzt nicht in diesem passiven Sinne, bleibt mir ja nichts anderes übrig, sondern Ergebenheit, weil wir einfach wissen, der Gott, an den wir glauben, ist ein nicht zu begreifender Gott. Wenn wir ihn begreifen können, hätten wir ihn, das ist am Karfreitag geschehen, da haben die Menschen ihn gegriffen, dann hätten wir ihn in unseren Händen, dann hätten wir nur so ein Gottchen, aber keinen Gott. Es gibt ein 200 Jahre altes Gebet, das kennt ihr auch von vielen Spruchkarten. Das heißt, Herr, gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und dazu die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube nicht, dass es Gott gefällt und dass es Gottes Wille ist, wenn Menschen durch Menschenhand umkommen oder sich selber töten oder sich und andere Menschen zugrunde richten. Es ist nicht Gottes Wille, wenn der Tod einen jungen Menschen aus blühendem Leben reißt, wenn er kleinen Kindern die Mutter oder den Vater nimmt. Das gefällt dem Schöpfer Gott, der uns vorgestellt hat, dass wir in einem Paradies leben sollten, nicht. Also nicht alles, was auf Erden geschieht, ist Gottes Wille und deshalb sollten wir auch dagegen anarbeiten. Also haben wir uns auch nicht einfach darin zu fügen. Das wäre eine kindische Gottesvorstellung, wenn man sagt, hinter allem, was geschieht, steht Gott, also ihn auch damit verantwortlich macht. Gott wäre dann ein himmlischer Marionettenspieler. Im Himmel gäbe es so eine Steuerungszentrale, das ist dann der Allmächtige oder auch die Vorsehung, die ja uns auch schon einiges beschert hat. Die Bibel jedenfalls redet anders von Gott. Gott hat, nachdem der Mensch durch mit seinem Eigenwillen diese unmittelbare Beziehung gestört hat, dem Menschen Teil an seiner Macht gegeben. Der Schöpfer teilt mit seiner Schöpfung seine Macht. Er hat seine Geschöpfe in die Freiheit entlassen, auch in die Freiheit, Törichtes und Böses zu tun. Dein Wille geschehe. Jesus legt das auch so aus, indem er verschiedentlich Menschen fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Also wenn dein Wille geschehe, so zu verstehen werden, man muss fatalistisch alles hinnehmen, dann würde der Herr sich nicht erkundigen, was kann ich Gutes für dich tun? Unsere Antwort muss dann aber in Übereinstimmung sein mit dem, was Gott eigentlich will. Jesus hat Kranke, hat einen Blinden gefragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und man weiß auch heute, wie wichtig der Wille des Kranken für seine Genesung ist. Dass diese Bitte im Vaterunser auch immer eine Bitte des Vertrauens ist, dass Gott uns liebt und unser Heil möchte. Das ist aber die eigentliche Absicht, auch wenn so vieles noch anders hier verläuft als Gottes Will. Als Paulus dem erhöhten Christus begegnet ist, fragt er ihn, Herr, was willst du, dass ich hinfort tun soll? Bis dahin hat er das getan, was er selbst für richtig hielt. Er wollte den Christen an den Kragen in Damaskus. Fortan, was willst du, dass ich tun soll? Aber das ist eine freiwillige Willensentscheidung des Menschen. Dass diese Vaterunser-Bitte immer auch eine Bitte des Vertrauens ist, dass Gott uns liebt und unser Heil möchte, das sollten wir dabei wissen und nicht das Unheil als Gott immer als Absender da verbuchen. Dieser Satz, nicht mein Wille, sondern dein Wille, und damit komme ich auch zum Schluss, ist auch gleichzeitig eine Brücke in diese Karwoche. Denn dieses Gebet hat ja Jesus gesprochen. Das Gebet Jesu in der grünen Donnerstagnacht fällt mir ein, wenn ich diese Vaterunser-Bitte höre, dein Wille geschehe. Diese Bitte weist uns eben schnurstracks in die Passionsgeschichte, in den Garten Gethsemane. Dreimal ringt Jesus, kämpft Jesus mit seinem Gott, mit seinem Vater. Immer wieder bäumt er sich auch auf, bis er einwilligen kann in das, was Gott mit ihm vorhat. Und was hat Gott mit ihm vor? Das, was ich versuchte zu sagen, Gott hat mit ihm vor, dass durch seinen Sohn wieder ein Stück Himmel in die Welt kommt, auf die Erde kommt. Dass wir eben durch den Glauben an Jesus Hoffnung haben, nicht verloren werden. Dieser Weg, den Willen Gottes zu erfüllen und den Jesus dann auch erfüllt, diesen Weg zu gehen, war nötig, damit es Gemeinde gibt, damit wir glauben können. Also Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, das ist nicht, dass Jesus sich passiv in ein unabänderliches Schicksal fügt. Er selbst hat diesen Weg gewählt. So bringt er den Himmel auf die Erde. Also von seiner Seite, von Jesu Seite, eine freiwillige Einverständniserklärung in den Willen Gottes. Aber auch das weiß ich, und das kenne ich auch aus eigenem Leben. Manchmal ist aber auch das der einzige Trost, wenn Dinge geschehen in meinem Leben, in der Familie, die ich weder will noch verstehe, dann hilft der Gedanke, Gott hat höhere Pläne. Aber er ist nicht der Absender der Not. Wir beten manchmal, Herr, wenn du willst, dann kannst du doch hier jemand gesund machen. Ich bete so nicht, weil ich Gott nicht sagen muss, dass er das will. Das will er. Aber dass wir in dieser Welt eben noch diese widerstrebenden Kräfte haben, das hängt eben auch mit all dem Leid zusammen, das da ist. Aber es tröstet mich zu wissen, dass hinter allem ein Sinn steht. Nur ich erkenne ihn nicht immer hier auf Erden. Manches erkenne ich schon hier. Manchmal muss man Jahre brauchen, um etwas zu erkennen. Und gerne sage ich diesen Satz, wenn Leute mich fragen, warum ich denn mich auf die Ewigkeit auf den Himmel freue, wirklich auch freue, das hängt nicht mit den Diamanten und goldenen Sachen da alles zusammen, sondern dass Jesus gesagt hat, Leute, an jenem Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen. Da gibt es nur noch Ausrufungszeichen, wenn es überhaupt eine Grammatik dort gibt. Und damit darf ich mich jetzt schon auch trösten. Das klingt dann wieder so ein bisschen nach Ergebenheit und nach Fatalismus. Nein, das ist eine freiwillige Entscheidung, die ich treffen kann. Der Gott, an den ich glaube, der Vater Jesu Christi, will, dass mir alles zum Besten wirkt. Und ich verstehe manchmal nicht die Art und Weise, wie er das tut oder zulässt. Also, das ist mein Trost. Aber aus freiwilligen Stücken willige ich ein in das, was mir geschieht. Es anzunehmen, Pech, Freude, Schmerz, anzunehmen in Dankbarkeit und Demut, das ist die große Kunst des Glaubens. Ich lese noch ein Gebet. Vater im Himmel, mit unserem Willen und Tun geraten wir immer wieder ins Ausweglose. Selbst wenn wir das Gute wollen, verstricken wir uns in Widersprüche. Unsere Wünsche, Absichten und Pläne sind oft so ich-bezogen, dienen dem Frieden nicht, haben deshalb auch keine Zukunft. Und wir erleben jeden Tag, wie menschliches Wollen und menschliches Planen nicht zum Ziel führen. Wie menschliches Tun oder auch menschliches Unterlassen die Erde an den Rand des Abgrunds bringen. Deshalb bitten wir dich, dass doch dein Wille geschehe. Deine Gedanken des Friedens sich unter uns Menschen verwirklichen. Hilf uns, dass wir nicht wie trotzige Kinder mit unseren eigennützigen Plänen und Absichten im Weg stehen, sondern als erwachsene Söhne und Töchter Verantwortung übernehmen füreinander und für deine Schöpfung. Gib zu unserem Wollen dein Vollbringen und lass uns einstimmen in deinen Willen zum Leben. Amen.